Ich habe mich in meiner Promotion bewusst dazu entschieden, auch Interviews mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu führen, weil als ich im Vorfeld den Forschungsstand erarbeitet habe, habe ich festgestellt, dass gerade diese Personengruppe oftmals bei Forschungsarbeiten, insbesondere bei Interviewstudien, ausgeklammert wurde.
Also ich war immer wieder sehr überrascht, was da doch noch alles, wenn man sich genügend Zeit nimmt und dementsprechend diese ganze Interviewatmosphäre gestaltet, was da teilweise mir die Personen erzählt haben.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen.
Möglichst viel Selbstbestimmung über unser Leben und das bis ins hohe Alter? Wünschen wir uns das nicht alle? Wie viel wir wirklich selbst bestimmen wollen, ist so individuell, wie wir Menschen sind, sagt Stefanie Hanek. Sie untersucht im Rahmen ihrer Promotion an der Hochschule Fulda, welchen Einfluss ihre Biografien auf den Wunsch nach Selbstbestimmung bei Bewohnerinnen und Bewohnern der stationären Langzeitpflege haben. Wie sie dabei vorgeht, das frage ich Sie in dieser Folge. Mein Name ist Mariana Friedrich und das ist Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Herzlich willkommen, Frau Hanek.
Guten Tag, Frau Friedrich.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie schauen sich in Ihrer Promotion die Selbstbestimmung an und welchen Einfluss Biografien auf den Wunsch nach Selbstbestimmung haben. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Da muss ich etwas ausholen. Also ich persönlich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Also ich komme aus der Praxis, habe erstmal eine Ausbildung im Krankenhaus gemacht und habe dann erst irgendwann später die akademische Laufbahn begonnen und bin dann in die Praxis ins Pflegeheim gekommen.
Und in der Praxis im Pflegeheim, als ich dort gearbeitet habe, ist mir einmal aufgefallen, dass, ja, wenn ich Bewohner, Bewohnerin begegnet bin, dass die sehr unterschiedlich mit Selbstbestimmung umgegangen sind. Also da gab es verschiedene Gruppen an Bewohner und Bewohnerinnen. Es gibt die, die immer sehr klar sagen konnten, was sie möchten, was sie haben wollen, was auch von den Pflegekräften gehört wurde und auch umgesetzt wurde. Dann gab es aber auch die Bewohner und Bewohnerinnen, wenn man so einfache Fragen gestellt hat, von wegen, möchten Sie ein Stück Erdbeerkuchen oder ein Stück Schokoladenkuchen, kam oftmals überhaupt keine Antwort. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Ob es den Personen wirklich egal ist oder können sie einfach nur nicht sagen, was sie gerne möchten oder trauen sie sich das vielleicht nicht? Aber ich konnte auch eine Gruppe an Bewohner und Bewohnerinnen beobachten, die haben auch sehr deutlich sagen können, was sie haben möchten, aber die wurden oftmals als so, ja, die anstrengenden Personen beschrieben, wiederum von der Seite der Mitarbeitenden, die ständig irgendwas Neues haben wollen und was dann gar nicht so gerne umgesetzt wurde. Und da habe ich mich gefragt nach diesen Beobachtungen, ja, woran liegt das? Was könnten die Gründe sein? Auf der anderen Seite ist mir damals bei meiner Arbeit im Pflegeheim sehr viele Sachen auf dem Schreibtisch begegnet, die auf Selbstbestimmung hindeuten.
Okay, zum Beispiel?
Erstmal zur Erklärung. Ich habe dort im Pflegeheim als Qualitätsbeauftragte gearbeitet. Und da war ich ja für zuständig, wenn irgendwelche Anforderungen von außen kamen, zu schauen, wie kann man das denn jetzt in dieser Einrichtung umsetzen? Wie können wir das integrieren? Und da habe ich mich zum Beispiel, als die Pflegeausbildung, die wurde ja auf diese generalistische Pflegeausbildung umgestellt vor einigen Jahren, und da hatte ich mir die Ausbildungsziele angeschaut und da tauchte immer wieder von wegen, dass die Auszubildenden lernen sollen, die Förderung der Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen auszuüben. Genauso steht aber auch in diesen Qualitätsprüfungsrichtlinien, also Pflegeheime werden ja immer extern durch den medizinischen Dienst hinsichtlich der Qualität überprüft. Und da gab es genauso ein Kriterium, was hieß von wegen Beachtung der Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen und inwiefern diese gefördert wird.
Was meinen wir da eigentlich mit Selbstbestimmung? Das klingt für mich erstmal nach, was Sie jetzt gerade am Anfang schon gesagt haben, die Entscheidung, welches Stück Kuchen ich essen möchte, aber Selbstbestimmung ist doch viel mehr.
Ja, und genau die Frage habe ich mir auch gestellt, weil in diesen ganzen Sachen, die mir da begegnet sind von außen, habe ich nirgendwo eine Definition gefunden von Selbstbestimmung.
Okay.
Oftmals wurde der Begriff dann auch noch synonym verwendet zur Autonomie, wo ich mich auch gefragt habe, was ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied? Und wie diese Förderung von Selbstbestimmung im Pflegekontext erfolgen soll, dazu habe ich gar nichts gefunden. Und genau daraus ist dann eigentlich mein Promotionsthema entstanden, um genau diese Fragen zu beantworten.
Wie gehen denn Pflegeeinrichtungen damit um, dass das Wort, der Begriff gar nicht definiert ist?
Das ist so ein Teil, den ich in meiner Arbeit rausfinden möchte. Mhm. Auch wenn der Titel heißt biografische Einflüsse auf die Selbstbestimmung von Bewohnerinnen und Bewohnern, schaue ich mir nicht nur die Perspektive der Bewohnerinnen und Bewohner an, sondern schaue auch, wie die Mitarbeitenden und auch die Leitungskräfte auf dieses Thema schauen, aber auch, wie die institutionelle Praxis davon aussieht. Also wie wird Selbstbestimmung im Pflegeheim umgesetzt?
Und wie untersuchen Sie das?
Da habe ich verschiedene methodische Zugänge. Einmal habe ich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern biografische Interviews geführt, die sehr offen, sehr narrativ waren. Ich habe die gebeten zu Beginn, dass sie mir einfach ihre Lebensgeschichte erzählen.
Das ist eine ganz schöne Herausforderung.
Ja, gerade weil das ja eine Personengruppe ist, die auf ein sehr langes Leben zurückblickt. Und somit ist das auch etwas, wo man definitiv auch viel Zeit einplanen sollte.
Und die Personen kennen sie ja nicht. Ich stelle mir das auch schwierig vor, mit einer vollkommen fremden Person jetzt meine Lebensgeschichte zu besprechen. Was haben Sie dabei erlebt?
Dadurch, dass mir bewusst war, dass die Personen mich nicht kennen, bin ich natürlich nicht einfach hingegangen, habe gesagt, jetzt erzählen Sie mir mal bitte Ihre Lebensgeschichte, sondern bin erst mal zu so Vorgesprächen zu den Personen gegangen, dass sie mich kennenlernen konnten, habe die auch erst mal überhaupt informiert, was mache ich da in meiner Arbeit, warum möchte ich das erforschen, warum ist das in meinen Augen auch ein wichtiges Thema, das zu erforschen. Und so habe ich den Bewohnern und Bewohnern immer wieder die Gelegenheit gegeben, mich erstmal kennenzulernen. Manchmal war es auch so, dass ich im Rahmen dieser Beobachtungen, die ich auch noch durchgeführt habe, schon Personen da kennengelernt habe und sie dann daraus gefragt habe, ob sie nicht auch mal ein Interview geben möchten.
Das sind ja alles ältere Persönlichkeiten, ja. Manche mit Krankheiten, manche, die vielleicht auch mental nicht mehr so fit sind. Wie führt man solche Interviews? Wenn ich zum Beispiel, ich denke jetzt an Menschen mit Demenz, wenn ich eine Person mit kognitiven Einschränkungen vor mir habe, wie kann ich denn einschätzen, was von dem, was mir die Person erzählt, real ist, also wirklich zur Biografie gehört und was eventuell gerade aus dem Krankheitsbild herauskommt?
Ich habe mich in meiner Promotion bewusst dazu entschieden, auch Interviews mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu führen. Mhm. Weil als ich im Vorfeld den Forschungsstand erarbeitet habe, habe ich festgestellt, dass gerade diese Personengruppe oftmals bei Forschungsarbeiten, insbesondere bei Interviewstudien, ausgeklammert wurde.
Und klar, man muss bei der Interviewführung verschiedenste Dinge beachten, wenn man mit Menschen mit Demenz redet. Da ist sehr viel gefragt, dass man schaut, welche nonverbalen Äußerungen bringen sie einem gegenüber auch? Also gibt es vielleicht am Verhalten irgendwie etwas zu erkennen, wo man merkt, dass sie jetzt gerade nicht mehr wirklich Lust haben, mit mir zu reden, was andere Personen vielleicht eher dann sagen würden? Also da ist nochmal viel mehr von mir gefordert gewesen, dass ich wirklich darauf achte, was die Personen mir da gegenüber äußern. Zu ihrer Frage, wie man beurteilt, ob etwas real ist oder nicht real ist. Also diese Frage würde ich mir persönlich nie stellen, weil das, was mir die Personen erzählen, das ist ja denen ihre soziale Wirklichkeit, die sie mir gegenüberbringen.
Okay.
Und auch bei Menschen, die keine kognitiven Beeinträchtigungen haben, würde ich nie irgendwie mir die Frage stellen, hat das wirklich so stattgefunden oder hat das nicht wirklich so stattgefunden? Weil es ja immer um die Person selbst geht. Und selbst wenn zwei Personen eine Situation erleben, werden danach diese beiden Personen, obwohl die vielleicht auf einer derselben Veranstaltung waren, ihre eigene Wirklichkeit danach präsentieren. Und die wird sich unterscheiden. Und somit würde ich nie anzweifeln, was mir da erzählt wird.
Inwiefern haben Sie da auch mit den Angehörigen zusammenarbeiten müssen oder dürfen? Denn Sie können ja schlecht einfach in eine Pflegeeinrichtung gehen und sagen, ich möchte jetzt mal alle Bewohnerinnen und Bewohner hier interviewen.
Und genau, im Vorfeld, wenn da jetzt eine Person war, mit der ich schon gesprochen habe, die auch Interesse hatte und selber auch bereit war, an einem Interview teilzunehmen, aber bei dieser Person jetzt eine gesetzliche Betreuung bestand oder eben eine Vorsorgevollmacht, musste ich im Vorfeld bei Einholen der Einverständniserklärung, reichte nicht nur die Unterschrift von dem Bewohner oder der Bewohnerin, sondern eben auch von Betreuer, Betreuerin oder eben Angehörige, die die Vorsorgevollmacht hatten. Und da habe ich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gab einige, die gleich ihr Einverständnis gegeben haben und meinten, sie sind froh, dass sich mal jemand zu einem Thema annimmt und fanden das auch sehr wichtig. Aber gerade wenn es um Bewohnerinnen und Bewohner eben ging mit einer Demenz, war oftmals, gerade wenn es Angehörige waren, eine sehr große Skepsis da.
Mhm.
Einmal in der Hinsicht bezogen, dass sie natürlich nicht wollen, dass ihre Angehörigen mit der Demenz irgendwie vorgeführt werden. Und da waren sehr viele Fragen, wie ich denn dann damit umgehe, was danach damit passiert, gerade aber auch im Hinblick auf die Anonymität am Ende, wo ich dann oftmals, indem man die Fragen beantwortet hat, das entsprechende Vertrauen gewinnen konnte. Aber es gab auch Angehörige, die dem Ganzen dementsprechend skeptisch gegenüberstanden, indem sie gesagt haben, ich bräuchte mit der Person gar nicht mehr reden, da würde nichts Sinnvolles mehr rauskommen. Die wäre so verwirrt, da könnte ich eh nichts mit anfangen.
Ja, das ist natürlich auch eine fehlende Selbstbestimmung in dem Moment, wenn der Angehörige jegliche Fähigkeit abspricht, dass man sich noch äußern kann.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine fehlende Selbstbestimmung, gerade wenn die Person selber auch gesagt hat, ich würde gerne daran teilnehmen.
Ja.
Zumindest in diesem Moment, wo ich die Person gefragt habe. Und auch im Hinblick jetzt auf die Interviews, die ich geführt habe mit Menschen mit Demenz. Also ich war immer wieder sehr überrascht, was da doch noch alles, wenn man sich genügend Zeit nimmt und dementsprechend diese ganze Interview-Atmosphäre gestaltet, was da teilweise mir die Personen erzählt haben.
Sie bringen ja da auch eine ganze Menge Erfahrung mit, weil Sie selber aus dem Beruf kommen. Ich stelle mir das für einen Wissenschaftler, der nicht aus dem Bereich kommt oder nicht selber dort gearbeitet hat, nochmal schwieriger vor. Und daher war da wahrscheinlich, Sie hatten schon das Know-how, wie man mit diesen Menschen spricht und worauf man auch achten kann. Was haben Sie in den Gesprächen so erlebt?
Also ich erinnere mich gerade an eine Bewohnerin, mit der ich ein Interview geführt habe, wo eben auch diese Skepsis mir von dem Angehörigen entgegengebracht wurde, von wegen, ja, ich kann es gerne machen, er würde das unterstützen, aber ich werde da sowieso nichts erfahren. Und ich habe mich mit dieser Bewohnerin, die hat mich dann in ihr Zimmer eingeladen und wir haben uns dann dort zusammengesetzt. Das war dann auch dementsprechend noch eingerichtet. Die hatte so zwei eigene Sessel mitgebracht und einen Tisch. Ich forderte sie eben auf, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und sie war am Anfang sehr, sehr viel am Weinen, sehr traurig darüber, dass sie überhaupt im Pflegeheim ist. Aber mit der Zeit im Gespräch, also ich habe mir da wirklich viel Zeit genommen, auch wenn sie mir zum Teil auch immer wieder wiederholend Sachen erzählte, kamen wir dann, irgendwann habe ich sie mal gefragt, ob sie denn damals gearbeitet hätte. Und sie erzählte mir von ihrer damaligen Arbeit in der Fabrik und auf einmal hörte sie auf zu weinen und erzählte von dieser Arbeit,
ja,
in der sie wohl auch sehr gut war. Und sehr viel auch mit Auszubildenden dann immer wieder zusammengearbeitet hat, weil sie so diejenige war, wo immer gesagt wurde, du machst das so gut, bring das doch der Person bitte mal auch bei. Und sie fing auf einmal an zu lächeln und erzählte davon und hörte auf zu weinen. Und am Ende schaute sie mich auch nur an und sagte von wegen, ach, das tat jetzt mal gut, darüber wieder zu erzählen. Das wäre ja alles so lange her. Und da habe ich gemerkt, wenn man die Zeit nimmt und einen Zugang zu der Person findet und sie in dem Moment auch gesprächsbereit ist, dass man da auch sehr viel noch über die Personen erfährt, was sie einem nicht direkt in den ersten 5 Minuten erzählen würden.
Wie konnten Sie in diesen Gesprächen herausarbeiten oder heraushören, inwiefern die Person selber bestimmen will, wie ihr Alltag aussieht?
Also direkt kommuniziert haben es die wenigen.
Ja.
Das ist jetzt so etwas, wo ich jetzt gerade im Auswertungsprozess mittendrin stecke, um zu schauen, wo gibt es denn Situationen, über die Sie erzählen, wo eine Entscheidung ja ansteht, wie gehen Sie damit um, wie treffen Sie solche Entscheidungen? Und das ist das, was ich aus dem Interviewmaterial herausarbeiten muss. Also die wenigsten haben irgendwie direkt etwas über den Begriff der Selbstbestimmung erzählt und haben sich selbst eingeordnet oder gesagt, was das für sie ist.
Um dann ja, Forschungsergebnis zu finden, ist das natürlich essentiell. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, jetzt da verarbeitbare Daten rauszukriegen. Wie gehen Sie dabei vor? Worauf achten Sie?
Ich habe aus diesem Grund ein rekonstruktives Verfahren ausgewählt, wo ich eben schaue, dass ich an diesen, also ich habe die ganzen Interviews transkribiert, also schriftlich runtergeschrieben Und genau damit, mit diesem Material arbeite ich und schaue, wo gibt es denn Hinweise auf Selbstbestimmung? Zum Beispiel, wenn sie mir erzählt haben, wie sie sich damals für irgendwie eine Arbeitsstelle entschieden haben. Wie ist die Person denn dann dabei vorgegangen? Was hat die gemacht? Oder hat die einfach das gemacht, was damals vielleicht der Vater gesagt hat? Von wegen hier um die Ecke, da ist jemand, da kannst du jetzt anfangen. Oder hat die Person sich informiert? Oder gab es da Vorstellung über Berufswünsche, ja, und das schaue ich mir an und versuche dann rekonstruktiv herauszuarbeiten, was Selbstbestimmung dann für diese Person bedeutet hat und inwiefern sich das verändert hat.
Und wie erfahren Sie, wie sich das geändert hat? Kommt das dann aus Gesprächen mit den Pflegerinnen und Pflegern?
Ich habe ja diesen Biografieansatz.
Ja.
Und da kann man ja schon mal schauen, wie hat die Person jetzt irgendwie Entscheidungen der Jugend getroffen? Wie war das später im Erwachsenenleben? Oder wie wurde mit dem Thema Pflegeheimeinzug umgegangen? Haben das irgendwelche anderen Personen bestimmt? Haben die das selbst entschieden? Und das setze ich dann ja in Verbindung, was ich aus diesen biografischen Interviews habe, zusammen mit den Beobachtungen, die ich mache, wo ich dann zum Teil ja den Personen aus den Interviews wieder begegnet bin.
Ja.
Und da schaue ich dann, inwiefern ist das, was die mir erzählt haben über ihr Leben, wie können sie denn das, was sie da entwickelt haben an einer Vorstellung von Selbstbestimmung, wie können sie das dann in diesem Kontext Pflegeheim vortragen? War das jetzt eine Person, die mir erzählt hat, sie hat immer alleine gelebt, hat alles selbst geregelt und jetzt im Pflegeheim darf sie nichts mehr entscheiden oder funktioniert das genauso weiter? Und da versuche ich rauszufinden, was so die Gründe dafür sind, falls das nicht mehr möglich ist. Oder was fördert es denn, dass es genau den Personen so möglich ist wie zuvor?
Was wünschen Sie sich, was mit den Ergebnissen ein Pflegeheim dann anstellen kann? Also was können Pflegerinnen und Pfleger aus ihren Ergebnissen ablesen und eventuell für die eigene Arbeit anwenden?
Also meine Hoffnung ist, dass meine Arbeit überhaupt später im Pflegeheim gelesen wird, dass diese Ergebnisse überhaupt bis zum Pflegeheim kommen. Weil oftmals ist ja gerade noch das Problem, dass zwar über einige Themen schon Forschung existiert, aber sie oftmals nicht den Weg in die Praxis finden.
Das ist auch eine schwierige Arbeit, die Forschungsergebnisse in die Praxis zu transportieren. Unser Podcast versucht ja auch, ein Weg dafür zu sein. Und trotzdem sind es immer nur so kleine Steps, die man machen kann.
Mhm. Und ich muss jetzt den Auswertungsprozess noch abwarten, was für Ergebnisse ich erhalte. Aber ich hoffe, dass ich daraus dann so gewisse Handlungsempfehlungen für Pflegeheime geben kann, wie denn diese Frage, wie kann diese Förderung von Selbstbestimmung von Bewohnerinnen und Bewohnern erfolgen, die darauf eine ja, gewisse Handlungsempfehlung gibt, wie damit umgegangen werden kann.
Selbstbestimmung ist ja auch eines der Qualitätskriterien, was wir immer wieder bei Pflegeheimen ansetzen. Inwiefern kann man denn wirklich messen, wie groß die Selbstbestimmung ist? Ich kann ja schlecht abhaken, meine Selbstbestimmung ist 8 oder 9 auf einer 10-wertigen Skala.
Genau deswegen habe ich qualitative Forschungsmethoden gewählt, um jetzt gar nicht Selbstbestimmung direkt messbar zu machen, sondern eher erstmal zu schauen, was ist Selbstbestimmung für die Person? Verstehen die Mitarbeitenden im Pflegeheim oder die Leitungskräfte darunter etwas ganz anderes als vielleicht die Bewohnerinnen und Bewohner? Ist das eventuell eine gewisse Generationenfrage, was darunter verstanden wird? Welche Erwartungen oder Wünsche werden daran gerichtet? Und wie kann man das vielleicht auch zusammenbringen?
Da kommt ja noch die dritte Komponente dazu. Neben den Pflegerinnen und Pflegern und den Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es ja auch noch die politische Ebene, die wahrscheinlich unter Selbstbestimmung auch noch mal was ganz anderes versteht. Und dann aber die Weichen stellen muss dafür. Ja, das ist hochspannend, da mal einen Einblick zu bekommen. Was hat das mit Ihnen als Forscherin gemacht, mit Ihrem biografischen Hintergrund, mit diesen Menschen zu sprechen? Gab es da mal Momente, wo ja, man das Gefühl hätte, oh Gott, diese Geschichte überwältigt mich jetzt? Wie behält man da die nötige Distanz?
Ja, das ist, glaube ich, unabhängig davon, ob man im Rahmen der Forschung zusammen mit Personen im Pflegeheim arbeitet oder auch mit anderen Gruppen. Es gibt immer wieder Momente bei Interviews, die einen überwältigen, wo man schauen muss, wie geht man damit jetzt weiter um. Man muss auch immer schauen, ja, dass es einem selbst noch dabei gut geht. Viele Menschen erleben im Laufe eines Lebens, gerade wenn es mit älteren Menschen ist, dass sie auf so ein langes Leben zurückblicken. Irgendwelche Schicksalsschläge, ja, sind meistens dabei und da muss man schon irgendwie Wege finden, wie man damit umgeht, dass man selbst auch noch gesund dabei bleibt.
Ja, Sie haben ja auch mit einer Generation gesprochen, die wirklich ein sehr belebtes Leben hatte. Also die eine Zeit erlebt haben, das können wir in unserem Alter kaum nachvollziehen. Wovon von der Nachkriegsgeneration zu gehen, bis in eine Generation, die sehr wohlhabend ist, jetzt in diese Turbulenzen reinrutscht, die wir mit Klimakrise, Pandemie und so weiter hatten. Das sind Biografien, die abwechslungsreicher nicht sein könnten, möchte ich mal sagen.
Ja, gerade da der überwiegende Anteil von den Personen, mit denen ich gesprochen habe, wirklich so geboren war in der Zwischenzeit zwischen den beiden Weltkriegen bis eben Nachkriegszeit. Woran man aber auch schon merkt, dass es nicht die Generation von Bewohnerinnen und Bewohnern im Pflegeheim gibt, weil teilweise waren auch zwischen den Personen, die ich interviewt habe, ein Altersunterschied von 20 Jahren.
Ja.
Die aber auch dann doch alle gemeinsam in diesem Pflegeheim leben. Und gerade das Thema Pandemie war ja, der größte Teil meiner Untersuchung fand noch während der Corona-Pandemie mit auch gewissen Einschränkungen statt. Das war auch für mich einmal forschungspraktisch eine Herausforderung, weil ich immer wieder nicht ins Pflegeheim reingehen durfte, weil dann wieder irgendwelche Zugangsbeschränkungen waren, was diese ganze Erhebungsphase dann doch viel länger gemacht hat, als ich ursprünglich geplant hatte.
Man will ja als Forscherin und Forscher die Menschen, mit denen man redet, auch nicht in Gefahr bringen, natürlich.
Ja, ich musste noch zum Beispiel eine Maske tragen. Und Interviews zu führen, wenn, wir kennen es ja selber aus der Pandemiezeit, wenn man irgendwo hingegangen ist, man sieht die Mimik nicht mehr richtig.
Ja.
Die Bewohner und Bewohner durften meistens die Maske ablassen, aber ich musste die eben tragen und somit konnten die ja meine Mimik nicht sehen. Und gerade bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die ja sehr häufig auf Emotionen bei anderen Personen achten und reagieren, war das zum Teil schon sehr schwierig. Dahingehend, dass oftmals ältere Menschen ja auch noch eine Hörschwierigkeit haben, das dann alles noch mit so einer Maske hinzubekommen.
Das kann ich mir vorstellen. Wie war das Feedback, das Sie auch von den Pflegerinnen und Pflegern hatten, dass Sie da als Wissenschaftlerin jetzt reingucken und mehr wissen wollen, was in den Pflegeheimen eigentlich passiert?
Durch meinen Hintergrund als Gesundheits- und Krankenpflegerin haben mich die wenigsten Mitarbeitenden wirklich als Wissenschaftlerin wahrgenommen. Also das war sehr spannend.
Das ist ein Vorteil.
Ich wurde sehr schnell gleich als Kollegin eingeordnet, musste auch, dahingehend gerade bei den Beobachtungen sehr viel im Vorfeld erstmal erklären, dass ich jetzt nicht dafür da bin, um Qualität von irgendwelchen pflegerischen Leistungen, zum Beispiel viele dachten von wegen, ich muss jetzt unbedingt auf die Hygiene nochmal 10-mal Hände desinfizieren, wo ich meinte, ich bin nicht dafür da, jetzt das zu überprüfen. Um da dann wirklich näher zu bringen, was so mein Fokus war, warum ich da jetzt da bin, war zum Teil schwierig, weil die meisten haben sich gefühlt haben mir zurückgemeldet, sie haben sich gefühlt wie in einer Prüfungssituation. Da musste ich wirklich viel Aufklärungsarbeit im Vorfeld leisten und auch immer wieder währenddessen sagen, dass ich jetzt nicht dafür da bin.
Ja, das ändert ja auch nochmal so ein bisschen, wie ich mich verhalte, wenn ich das Gefühl habe, dass ich geprüft werde. Das ist ja sowieso eine neue Situation, wenn ein Wissenschaftler vor Ort ist. Das ändert schon das Umfeld ein bisschen, aber wenn ich mich dann auch nicht ganz sicher fühle, das ist wahrscheinlich sehr viel sensible Arbeit von Ihnen gewesen, den Pflegerinnen und Pflegern dann auch zu vermitteln, dass es jetzt ganz normal ist und Ihnen da keine Gefahr droht oder so.
Genau, da musste man schon schauen, wie man das schafft.
Ja.
Was allerdings auch nicht immer in jeder Situation gelungen ist.
Natürlich, es sind alles Menschen.
Ja, und man hat einigen wirklich ihre Nervosität angemerkt und da konnte ich dann, glaube ich, auch erzählen, was ich wollte zum Hintergrund, warum ich eigentlich da bin und dass ich sie jetzt nicht beurteilen werde.
Wie geht's denn mit Ihrer Arbeit jetzt weiter? Wie ist der Zeitplan, damit sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ein bisschen vorstellen können?
Ja, aktuell bin ich mitten im Auswertungsprozess. Bei den biografischen Interviews bin ich dabei, erste Ergebnisse zu verschriftlichen. Aber ich habe ja neben diesen Beobachtungen, die ich schon erwähnt habe und auch den biografischen Interviews ja auch noch Fokusgruppen mit den Mitarbeitenden, aber auch mit den Leitungskräften geführt. Und die wollen ja auch noch ausgewertet werden. Also es wird noch einige Zeit dauern, bis ich das jetzt wirklich dann ausgewertet habe und Ergebnisse präsentieren kann.
Wie sieht so eine Fokusgruppe aus? Sitzen Sie dann im Stuhlkreis und reden über Themen?
Es gibt unterschiedliche Methoden, wie man das gestalten kann. Dadurch, dass sich ja dann, wie eben erwähnt, mit der Corona-Pandemie auch noch gewisse Einschränkungen hatte, konnte ich, was so die Auswahl der Teilnehmenden betraf, musste ich dann doch sehr wohnbereichsbezogen bleiben. Und das war, dass dann einige, die im Team gemeinsam auf dem Wohnbereich arbeiten, die habe ich dazu eingeladen und wir saßen dann gemeinsam an einem Tisch. Wir mussten natürlich schauen, dass wir da auch wieder den entsprechenden Abstand und alles einhalten. Somit war jetzt irgendwie Stuhlkreis in der Nähe sitzen, so ein Austausch nicht möglich. Aber wir saßen dann um einen Tisch herum und da haben wir gemeinsam an diesem Thema Selbstbestimmung gearbeitet.
Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Die Ergebnisse werden wir dann sicherlich auch auf der Homepage der Hochschule Fulda finden. Mal schauen, was wir vielleicht auch als Gesellschaft daraus lernen können, wie wir mit unseren pflegebedürftigen Angehörigen umgehen können und sollten und wie viel wir ihnen vielleicht auch noch zutrauen sollten. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und diesen kleinen Einblick in eine Arbeit, die noch im Entstehen ist. Das haben wir im Gesprächsstoff ja auch gar nicht so häufig und daher super spannend. Und wenn ihr das genauso spannend fandet wie ich, dann hört doch auch in die nächsten Folgen rein. Wir haben auch in diesem Semester wieder ganz tolle Forschungsthemen, die alle ein bisschen menscheln. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Eure Marianne.